ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Von Krieg und Freiheit. 80 Jahre D-Day.
Ein Landungsboot der amerikanischen Armee fährt auf die Küste der Normandie zu. Die Soldaten stehen dicht gedrängt hinter einer großen Rampe aus Metall. Von überall sind Schüsse zu hören. Und als die Rampe dann herunterfährt, werden die Soldaten in der ersten Reihe sofort getroffen von den Kugeln der deutschen Wehrmacht. Und doch schaffen es die Alliierten am Ende, diesen Strand zu erobern. So sehen wir das in dem Kinofilm Der Soldat James Ryan mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Das vermittelt einen Eindruck davon, wie das damals gewesen sein muss vor 80 Jahren. Da sind die ersten Soldaten aus den USA, Großbritannien, Kanada und anderen Ländern gelandet in der Normandie am sogenannten D-Day. Daran wird heute erinnert in Frankreich bei einer großen Gedenkfeier. Dieser D-Day ist bis heute ein Mythos, um den sich viele Geschichten ranken, gerade auch in Frankreich. Was es damit auf sich hat, das erklärt unsere Frankreich-Korrespondentin Stephanie Markert. Die hat darüber mit einem Fachmann gesprochen.
Am Morgen des 6. Juni war es trübe, etwas Nebel, Nieselregen. Es war nicht sehr warm, ungefähr so wie jetzt. Lässt der junge Historiker Guillaume Hiverneau von der Universität Caen den D-Day auferstehen. Für die Landung mussten bestimmte Bedingungen erfüllt werden, die in der ersten Juniwoche 1944 zusammenkamen. Vollmond, damit die zuvor abgesetzten Fallschirmspringer etwas sahen. Die Ebbe musste nahen, damit die Verteidigungsanlagen am Strand sichtbar wurden. Dazu Morgendunst, um die alliierte Armada zu verdecken. Erst um 6 Uhr konnten die Deutschen über 6.500 verschiedene Schiffe am Horizont erkennen. Omaha Beach war aber gut befestigt. Es gab Kanonen, Maschinengewehre, Mörser, Stacheldraht. Die sollten zuvor durch Bombardements neutralisiert werden. Doch das misslang. Als die ersten Amerikaner hier um 6.30 Uhr mit ihren Booten landen, ist das meiste noch intakt. Die Deutschen schießen nicht gleich, warten, bis die Amerikaner näher kommen und dann setzt sintflutartiger Beschuss ein. Die ersten zwei Landungswellen werden stark dezimiert. Es herrscht totales Chaos, schildert der Historiker, der auch einen Weltkriegspodcast veröffentlicht. Wegen der hohen Wellen rutschen Panzer ins Meer, Boote treiben ab, die Flut kommt, Soldaten ertrinken, Leichenberge versperren den Weg.
Pendant toute la matinée du 6 juin, le chaos est total.
Abbrechen? Die Amerikaner fordern Luftunterstützung an. General Norman Coter motiviert die Rangers, nicht den Kopf zu verlieren und wenn schon sterben, dann doch weiter landeinwärts. Erst gegen 13 Uhr ist der erste Weg frei und der Strand ist erst am Abend des 6. Juni in den Händen der Amerikaner. Rund 30.000 landen dort, 3.000 sind am Abend tot, verletzt oder vermisst. Omaha Beach war der verlustreichste Landungsstrand, Bloody Omaha genannt, blutiges Omaha. Mit fast 10 Kilometern auch der längste Landungsstrand. Der Ort für die Hauptgedenkfeier zum 80. Jahrestag des D-Day ist der, wo die Landung hätte scheitern können und am Ende doch gelang.
Um 6.30 Uhr ging es damals los, vor genau 80 Jahren. Soldaten aus den USA, Großbritannien und Kanada landen an den Stränden in der Normandie. Mehr als 150.000 und sie rennen an gegen die deutsche Wehrmacht. Tausende Männer sterben schon an diesem ersten Tag im Kampf gegen Nazi-Deutschland. Daran erinnern heute die westlichen Alliierten, und zwar am Ort des Geschehens, also in der Normandie. Unter anderem nimmt US-Präsident Joe Biden teil, aus Deutschland Bundeskanzler Olaf Scholz und auch der Präsident der Ukraine ist eingeladen, Volodymyr Zelensky. Sie alle werden empfangen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Welche Bedeutung dieser Tag hat, darüber habe ich mit Peter Lieb gesprochen. Er lehrt am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam und erforscht seit 25 Jahren schon zu diesem D-Day. Herr Lieb, können wir sagen, jawohl, dieser Tag damals, das war der Anfang vom Ende der Nazi-Herrschaft?
Der D-Day bedeutet in der Tat den Anfang vom Ende der Nazi-Herrschaft in Westeuropa auf alle Fälle, aber auch der Anfang vom Ende vom Dritten Reich. Der D-Day und die anschließende Schlacht in der Normandie waren zwar kein Wendepunkt im klassischen Sinne, ein militärischer Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs, aber er entschied sehr stark, wie schnell das Deutsche Reich kapitulieren würde und dieser Krieg zu Ende gehen würde und vor allen Dingen, wie Europa nach dem Krieg ausschauen würde in politischer Hinsicht.
Das war eine gigantische Operation damals mit 7000 Schiffen, 12.000 Flugzeugen, mehr als 150.000 Soldaten, die alle treffen damals auf die Gegenwehr der deutschen Wehrmacht im besetzten Frankreich. Wie müssen wir uns diese Schlacht vorstellen?
Die Schlacht müssen wir uns so vorstellen, dass die Kämpfe und die Gewalt sich auf die 5 Landungsabschnitte und im Hinterland, wo auch Fallschirmjäger niedergegangen sind, dass sich die auf diese Punkte fokussiert hat. Und für die ersten Soldaten, die in den Landungsbooten auf die deutschen Verteidigungsanlagen gestoßen sind, für die war diese Sache unglaublich blutig und unglaublich intensiv, besonders am Omaha Beach, dem bekannten Landungsabschnitt, wo die Amerikaner gelandet sind. Das ist auch durch den Film Saving Private Ryan vielen Leuten auch bekannt.
Ja, das ist der Film und mit Tom Hanks in der Hauptrolle, der Soldat James
richtig,
Ryan. Da wird genau das richtig, gezeigt. Ja.
Richtig, genau. Und das sind eigentlich sehr plastische und sehr akkurate Schilderungen, die da in der Anfangsszene in diesem Film zu sehen sind, wie man sich das auch vorstellen kann damals, zumindest am Omaha Beach. An den anderen 4 Landungsabschnitten ging es nicht so blutig zu. Zum Beispiel am amerikanischen Utah Beach war das relativ schnell vorbei, die Landung. Aber am Omaha Beach ist deswegen auch der blutigste Tag der US-Militärgeschichte im Zweiten Weltkrieg geworden, der D-Day.
Den USA und auch Großbritannien ist die Erinnerung an diesen D-Day sehr wichtig. Es gibt viele Romane, Filme, Sachbücher darüber. Auch Frankreich erinnert umfangreich an seine Helden von damals. Da wird an vielen kleinen Orten auch an der Küste gefeiert. Das hat so eine Art Volksfestcharakter. Wieso ist es bei den westlichen Alliierten so wichtig, die Erinnerung an dieses Ereignis?
Das sind verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen und ist auch für jedes Land ein bisschen anders, würde ich sagen. Also allen ist gemeint, es ist eine ganz große Militäroperation und eine schwierige Militäroperation. Aber für die Amerikaner bedeutet dies sozusagen den Wiedereintritt in die europäische und damit auch in die Weltgeschichte. Und zwar waren die Amerikaner bereits in Süditalien gelandet und im Ersten Weltkrieg schon einmal in Europa, aber jetzt kommen sie, um zu bleiben letztlich. Um Jahrzehnte bis heutzutage dazu bleiben, die Geschichte Europas auch ihren Stempel aufzusetzen. Für die Briten ist es eher andersrum. Da ist es eigentlich das letzte Mal, dass das britische Empire zeigt, was für eine gewaltige militärische Macht sie projizieren konnten. Und da ist es so ein bisschen eher nostalgischer Charakter, wenn die an den D-Day denken. Mhm. Natürlich nicht offiziell nostalgisch, aber der schwingt schon immer ein bisschen mit. Und für die Franzosen ist es einfach der Beginn der Befreiung von der Herrschaft der Nationalsozialisten. Und die haben ja ihre eigene Regierung gehabt, die Vichy-Regierung, ein faschistoides Regime. Und das bedeutet auch das Ende dieses Regimes und auch damit die Befreiung Frankreichs.
Bei uns in Deutschland ist dieser 6. Juni viel weniger präsent in der Erinnerungskultur. Was glauben Sie, woran das liegt?
Das hat ganz einfach den Grund, dass zwar auch viele deutsche Soldaten in Normandie gefallen sind und die Kämpfe für die deutschen Soldaten da extrem hart waren und auch extrem intensiv waren. Aber wenn man vergleicht, auch die Familienschicksale in der deutschen Bevölkerung waren jahrzehntelang von der Ostfront geprägt. Hier sind deutlich mehr deutsche Soldaten gefallen.
Also Stalingrad zum Beispiel.
Stalingrad zum Beispiel, Kursk, der mit Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte, der im Juli, also wenige Wochen nach dem D-Day beginnt, da sterben deutlich mehr deutsche Soldaten als in der Normandie. Und so hatte nach 1945 eigentlich fast jede Familie in Deutschland mindestens einen Toten zu beklagen. Und in den meisten Fällen ist dieser Tote ja auch an der Ostfront gefallen.
Vor 20 Jahren hat zum ersten Mal überhaupt ein deutscher Bundeskanzler an diesen Gedenkfeierlichkeiten teilgenommen. Das war damals Gerhard Schröder. Heute ist Olaf Scholz in der Normandie. Was hat sich da eigentlich verändert beim deutschen Blick auf diesen Tag, wenn erst vor 20 Jahren überhaupt ein Kanzler mal dort war?
Die ganzen Feierlichkeiten am D-Day waren ja in den Jahren oder auch sogar Jahrzehnten nach 1944 eher klein gehalten, eher sogar meist nur rein französische Angelegenheit. Das hat sich dann so in den 70er Jahren geändert, 80er Jahre. Und es gab durchaus Überlegungen oder auch Pläne der ehemaligen Alliierten, dass sie auch die Deutschen mal einladen würden. Und Helmut Kohl sollte eingeladen werden 1994. Der hat dann allerdings abgelehnt mit dem Hinweis, das ist ein alliierter Sieg gewesen und da haben die Deutschen eigentlich wenig da verloren, wenn die Alliierten feiern, dass da Deutsche da sind. Und jetzt hat sich dann mit Gerhard Schröder 2004 geändert. Ein Grund, weil die Kriegsgeneration immer mehr ausgestorben ist. So hat man da einen neuen Blick darauf bekommen. Und man feiert heute gemeinsam den Sieg der westlichen Demokratie über ein verbrecherisches, totalitäres, nationalsozialistisches Regime dort in der Normandie. Also es ist eine Demonstration für die Demokratie. Und das ist etwas, wo die Deutschen ja durchaus auch teilnehmen können und dadurch auch diesen Tag begehen und die Feierlichkeiten begehen können. Weil schließlich auch dieser Tag, das, wie wir vorher gesagt haben, das Anfang vom Ende vom Dritten Reich bedeutet hat, aber eben auch die Befreiung Westdeutschlands vom Nationalsozialismus, selbst wenn es damals die Zeitgenossen so nicht verstanden haben.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Omaha Beach, Utah Beach oder auch Juno Beach, alles Namen, die aus den USA kommen. So haben die Alliierten damals im Jahr 1944 die Strandabschnitte genannt in der Normandie in Frankreich. Das waren die Stellen, an denen die Verbände aus den USA, aus Kanada, aus Großbritannien damals ihre Angriffe gestartet haben gegen die Soldaten der deutschen Wehrmacht, genau heute vor 80 Jahren. Daran wird natürlich erinnert heute in der Normandie. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird an der Gedenkfeier teilnehmen. Dabei ist das noch gar nicht so lange her, dass ein Bundeskanzler aus Deutschland zum ersten Mal dabei war. Das war vor gerade mal 20 Jahren.
Manchmal sind es Gesten und Worte, die aus einem Moment Geschichte machen. Am Abend des 6. Juni 2004 ist so ein Augenblick. Frankreichs Präsident Jacques Chirac nennt den deutschen Kanzler Gerhard Schröder öffentlich einen Bruder. Sie umarmen sich hier, wo 1944 über 20.000 Alliierte und deutsche Soldaten beim D-Day starben. Zum ersten Mal überhaupt lädt Frankreich damals einen deutschen Kanzler ein, teilzunehmen am Gedenken an diesen denkwürdigen Tag.
Ich empfinde das als eine großartige Geste des französischen Präsidenten, auch der anderen Alliierten deutlich zu machen, die Nachkriegszeit ist zu Ende. Mich berührt das natürlich sehr. Ich habe meinen Vater im Krieg verloren,
sagte Schröder damals der ARD vor dem Besuch. Sie starben, damit Europa leben und frei werden konnte. Deutschland ehrt ihr Andenken, schrieb der Kanzler damals ins Gästebuch des Soldatenfriedhofs Ranville. Auch der Besuch dort, alles andere als unkompliziert, vor allem in Deutschland selbst.
Patriotismus ist nicht teilbar. Patriotismus erfordert dann auch, dass man einen deutschen Soldatenfriedhof besucht. Und wenn man ihn meidet, dann macht man sich selbst zum Antipatrioten und beleidigt all jene, die solche Gräber pflegen.
Ätzte damals der CSU-Landesgruppenchef Peter Ramsauer, weil der Kanzler einen Friedhof besuchte, auf dem 2544 Soldaten, Briten, Kanadier, Belgier, Polen, Franzosen, Australier und Neuseeländer liegen. Und eben auch 322 deutsche Soldaten.
Ich finde es ein bisschen schade, dass selbst diese Geste benutzt wird zu kleinlichen Streitereien.
1984 hatte es zum ersten Mal eine Siegesfeier der damaligen Alliierten in der Normandie gegeben. Kanzler Kohl war nicht eingeladen. Sein damaliger Abteilungsleiter im Kanzleramt bitterlich sagte später, Kohl habe selbst im Vorfeld auf eine Einladung verzichtet.
Hintergrund war für den Kanzler wohl in allererster Linie die Frage, nennen wir es mal einfach, der Zumutbarkeit für den französischen Präsidenten, dass eine Reihe der Alliierten Ja sagten, wenn eine ganz andere Reihe wohl noch Bedenken da hatten, die Deutschen dazu einzuladen.
2014 dann war es Kanzlerin Merkel, die als stille Teilnehmerin in die Normandie reiste. Auch sie stand damals auf dem Soldatenfriedhof Ranville und auch sie sprach von Europa als Glück.
Und deshalb ist ein solcher Tag Ansporn, auch wieder stärker noch für Europa zu arbeiten, sich einzusetzen. Denn das Glück, in Frieden und Freiheit zu leben, hatten viele vor uns nicht.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Russland bereits die Krim annektiert, tobte im Osten der Ukraine ein Krieg. Merkel traf damals Putin auf der Gedenkfeier in der Normandie. Damals wurde dort das Normandie-Format geboren, jene Gruppe aus Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine, die nach der Urkatastrophe des Zweiten Weltkriegs die Friedensordnung des modernen Europas schützen sollte. Vergeblich. Jetzt also der 80. Jahrestag und ein Europa, in dem Krieg tobt. Kanzler Scholz ist eingeladen, reist in die Normandie, beinahe selbstverständlich scheint es. Beim stellvertretenden Regierungssprecher Büchner jedenfalls klingt der Besuch fast nach Routine.
Dass es für den Bundeskanzler ein bedeutender Termin ist, sehen Sie ja daran, dass er dahin reist und dass er daran teilnimmt.
Dass zu diesem Jahrestag, der später den Krieg in Europa beendete, wieder Krieg in Europa tobt, wird wohl auch daran deutlich, dass Kanzler Scholz und die anderen 24 Staats- und Regierungschefs, darunter US-Präsident Biden, am Rande sicher über den Ukraine-Krieg sprechen werden.
Heute wird in Frankreich erinnert an den D-Day, an den Tag der Entscheidung, also wie er bis heute genannt wird. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte über das deutsche Verhältnis zu diesem historischen Ereignis. Das war eine unvorstellbare Militäroperation damals. Mehr als 150.000 Soldaten, rund 7.000 Schiffe und viele Flugzeuge. An der Atlantikküste Frankreichs hat damals vor genau 80 Jahren das Ende des Zweiten Weltkrieges begonnen. So bewerten das heute viele. Zumal Deutschland schon große Verluste erlebt hatte an der Ostfront. Diesem Ereignis, dem sogenannten Decision Day oder kurz D-Day, wird heute gedacht in Frankreich. Da reisen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt an. Der US-Präsident, der britische Premierminister, sein kanadischer Kollege, der ukrainische Präsident und natürlich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Sie alle treffen sich am sogenannten Omaha Beach. Das ist einer dieser Küstenabschnitte, wo die Soldaten damals angekommen sind. Dort ist im Moment auch Tobias Bütow, der Generalsekretär des deutsch-französischen Jugendwerks. Der wird heute bei dieser Gedenkveranstaltung mit dabei sein und darüber habe ich vor Ihnen mit ihm gesprochen. Herr Bütow, wie erleben Sie denn an diesem Ort so kurz davor die Atmosphäre?
Wissen Sie, Caen ist eine französische Kleinstadt, knapp 100.000 Einwohner und man merkt natürlich in der Stadt, dass alles im Zeichen von diesem außergewöhnlichen Gedenktag heute steht. Zehntausende Polizisten sind angekündigt, Tribünen sind aufgebaut. Wenn man am Bahnhof ankommt in Caen, begrüßt einen sogleich eine Ausstellung mit Bildern von ehemaligen Veteranen. Es ist schon ein sehr, sehr besonderer Tag in Zeiten des Krieges in Europa, hier an dem Beginn der Befreiung Frankreichs und dem Beginn des Endes vom Zweiten Weltkrieg zu erinnern.
Bei Ihnen, also beim deutsch-französischen Jugendwerk, konnten sich ja junge Erwachsene bewerben, um diese Gedenkfeier am Strand heute mitzugestalten. Verraten Sie uns doch mal so ein bisschen, was sich das Team ausgedacht hat für heute.
Wir haben ein sehr bewegendes, besonderes Projekt entwickelt. 14 junge Menschen aus verschiedenen Ländern, also natürlich einmal aus Frankreich, aus Deutschland, aber auch aus den USA, aus Großbritannien, Kanada, aus Litauen und aus der Ukraine, treffen sich hier schon seit mehreren Tagen und haben in den vergangenen Wochen per Videokonferenz eine Performance vorbereitet, die verschiedene, wenn man so will, Zugänge zur Erinnerung, zur jahrzehntelang gewachsenen Erinnerungskultur zusammenbringt. Das sind junge Drehbuchautorinnen, junge Historikerinnen und junge Schauspielerinnen aus verschiedenen Ländern, wie gesagt. Und gemeinsam versuchen sie, historische Quellen, Biografien von Soldaten, von Widerstandskämpfern, von französischen Zivilisten zusammenzubringen und in Szene zu setzen und dürfen es nachher im Prolog vor der offiziellen Gedenkzeremonie präsentieren.
Sie geben also diesen ausgewählten jungen Erwachsenen die Möglichkeit, sich ganz intensiv zu beschäftigen mit dem D-Day. Wie haben Sie denn die Gruppe dabei wahrgenommen? Denn für junge Leute ist das doch erstmal sehr weit weg und vor allen Dingen sehr lange her.
Ja, und dann ist das Thema, mit dem sich die jungen Menschen beschäftigen, doch gar nicht so weit her. Es gibt ukrainische Teilnehmende in dieser Gruppe, die natürlich in Zeiten des Krieges aktuell gegen ihr eigenes Land einen ganz anderen Zugang zu diesem Thema haben. Deutsche Teilnehmende, Historiker beispielsweise, ein junger Mann macht einen Freiwilligendienst aktuell im Memorial de Verdun, also einem sehr wichtigen Erinnerungsort an den Ersten Weltkrieg. Es gibt Diskussionen auch um Freiheit, um Demokratie und um die Frage, was heißt eigentlich Frieden?
Ja, Sie haben das gerade ja auch schon angesprochen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Programms kommen aus Deutschland, Frankreich, den USA, Großbritannien und so weiter. Es sind aber auch Ukrainer dabei und in deren Heimat herrscht gerade Krieg. Erleben Sie diese jungen Leute anders als die anderen bei Ihrem Projekt?
Ja, und das ist nicht verwunderlich. Wir hatten jetzt vor wenigen Tagen bei Herrn Staatspräsident Emmanuel Macron zu Besuch in Deutschland. Auch da haben wir ein deutsch-französisch-ukrainisches Projekt präsentiert. Da war zum Beispiel eine junge Künstlerin dabei, die aus Kharkiv stammt. Und während wir über Demokratie und Frieden mit den jungen Menschen diskutierten und arbeiteten, fielen Bomben auf ihre Heimatstadt. Natürlich verändert das sowas. Aber das ist auch die Aufgabe von Jugendaustausch und Jugendbegegnung, auch junge Menschen, hier Geflüchtete aus der Ukraine in ein Projekt zu integrieren, in unsere Gesellschaft zu integrieren und auch hier in unsere Erinnerungskultur zu integrieren. Denn das ist eigentlich die große Frage, die viele Akteure, auch das deutsch-französische Jugendwerk in diesen Zeiten beschäftigt, nämlich wie können wir die jahrzehntelang gewachsene, erstrittene Erinnerungskultur für die Instagram-Generation übersetzen, in Zeiten von Desinformation, in Zeiten, in denen auch junge Menschen immer weniger mit Überlebenden sprechen können.
Ja, Erinnerungskultur klingt ja erstmal so ein bisschen abstrakt. Da stellt sich vielleicht jeder und jede auch was anderes drunter vor. Was wünschen Sie sich denn da? Also was sollen die jungen Menschen von diesem Tag, von der ganzen Aktion heute mit nach Hause nehmen an Eindrücken?
Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich hier erstmal die Begegnung junger Menschen miteinander und dann natürlich dieser gemeinsame Moment, wir sind alle unglaublich aufgeregt, dieser gemeinsame Moment, eine Performance zu präsentieren, aber auch verschiedene Zugänge zusammenzubringen. Denn Erinnerung kann in Europa tatsächlich nur gemeinsam gestaltet werden von jungen Menschen mit jungen Menschen, wenn junge Historikerinnen, junge Schauspielerinnen, junge Azubis, Menschen, die sich gar nicht für Geschichte interessieren, gemeinsam daran erarbeiten, wie die Gegenwart und Zukunft von Erinnerung gestaltet werden soll.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.